Feuerpause zwischen Hamas und Israel. Ein Wendepunkt im Nahen Osten. Gerade schien eine Einigung zwischen den beiden Todfeinden noch in weiter Ferne zu liegen. Doch jetzt, kurz nach dem zweiten Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel, haben sie die erste Phase eines Deals verabredet, maßgeblich auf Druck der USA. Waffenruhe in Gaza, Rückzug der israelischen Streitkräfte, Austausch aller israelischen Geiseln gegen palästinensische Häftlinge, Wiederaufnahme humanitärer Hilfslieferungen, das sind die Stichpunkte. Darüber und über die Veränderungen im Nahen Osten seit Oktober 2023 spreche ich mit dem Historiker und Autor René Wildangel. Er ist ein profunder Kenner der Region. Guten Tag, Herr Wildangel.
Guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Wildangel, hat Sie diese Einigung zwischen Israel und Hamas überrascht?
Dass es zu einem Waffenstillstand kommt, damit konnte man vielleicht schon rechnen. Und das ist auch natürlich sehr, sehr wichtig. Das ist das, worauf alle gewartet haben in der ganzen Welt. 2 Jahre lang haben wir diese Bilder gesehen aus dem Gazastreifen. Unendliches Leid der Menschen. Dort vor Ort, der Gazastreifen ist praktisch komplett zerstört. Wir haben die israelischen Geiseln und ihr eigenes Leid. Also die ganze Welt wollte ja diesen Waffenstillstand. Und letztlich hat sich jetzt auch Präsident Trump hier engagiert und hat offensichtlich Druck gemacht. Und für diese erste Phase bin ich nicht so überrascht. Aber das große Problem ist ja, dass dieser Plan sagt, er will eigentlich noch viel mehr. Er redet über die zukünftige Regierung in Gaza. Er redet sogar über Frieden. Und das ist ja der große Claim von Trump, dass er hier einen Friedensplan angeblich, würde ich sagen, entwickelt hat. Und da sind doch sehr, sehr viele Fragezeichen dahinter. Und da bin ich auch nach wie vor sehr skeptisch, wie es weitergeht.
Der große Plan, darüber sprechen wir natürlich auch gleich. Aber zunächst noch mal zu dieser Einigung über eine erste Phase. Die Grundzüge dieser Vereinbarung, die lagen ja seit Monaten auf dem Tisch. Die USA haben da kein Copyright drauf. Warum hat's jetzt? Was hat jetzt zu dieser Einigung beigetragen?
Was sich geändert hat, ist jetzt die amerikanische Haltung. Denn Israel konnte diesen Krieg nur führen mit amerikanischen Waffen, mit amerikanischen Finanzmitteln. Und da hat möglicherweise dieser Angriff auf Katar, was ja ein enger Verbündeter ist, auch der Trump-Regierung, dazu geführt, dass jetzt der Präsident auch das Gefühl hatte, jetzt ist Schluss. Jetzt muss dieser Konflikt, dieser Krieg zu einem Ende kommen. Und so kam es zu diesem Plan, mit, wie gesagt, leider noch sehr, sehr vielen Fragezeichen.
Aber doch ein Triumph für Donald Trump?
Ja, Trump versucht ja alles, was er macht, zu einem großen Triumph zu stilisieren. Er will ja auch den Friedensnobelpreis und behauptet, er hätte x Konflikte schon gelöst. Es ist schon richtig, er hat es jetzt geschafft, diesen Waffenstillstand zu schaffen, mit Druck auf Israel. Er hat die Haltung von Netanyahu hier verändert, aber was ich eben auch gesagt habe, er war ja Kriegspartei. Ohne die USA hätte Israel diese Offensive im Gazastreifen, auch zuletzt nochmal auf Gaza Stadt, wo es zu ganz massiven Zerstörungen ist. Ohne die USA hätten sie das nicht führen können. Aber es ist wieder eine große Trump-Show. Wir haben ja auch gesehen, jetzt beim israelischen Kabinett, was über diesen Plan abgestimmt hat, da saß Witkoff, Trumps Verhandler, und Jared Kushner, der schon 2020 übrigens einen grandios gescheiterten Friedensplan für Trump einmal für den Nahen Osten vorgestellt hatte. Die saßen wieder am Tisch. Jetzt will Trump in der Knesset sprechen, sich feiern lassen. Nochmal, ich will nicht alles schlecht reden. Ich bin selber sehr, sehr froh, dass diese Gewalt vor Ort endet, dass die Menschen durchatmen können. Aber die Menschen in Gaza sitzen immer noch in einem zerstörten Gazastreifen. Ihre Zukunft ist sehr ungewiss. Sie sind traumatisiert und der Plan lässt viele Dinge offen. Viele Dinge sind sehr unklar und deswegen wird der weitere Weg auch noch sehr schwierig sein.
Welche Hürden sehen Sie denn jetzt bei der Umsetzung der Vereinbarung allein in dieser ersten Phase schon?
Na, ich glaube schon, dass die erste Phase jetzt in den nächsten Tagen so auch vonstatten gehen wird. Das ist ja von beiden Seiten auch gewollt. Das heißt vor allen Dingen, dass der Waffenstillstand hält, dass dann humanitäre Hilfe vor allen Dingen reinkommt. Denn wir haben ja eine Hungerstrategie gesehen. Seit März eigentlich gab es erst eine Totalblockade. Dann sind viel zu wenig Dinge in den Gazastreifen reingekommen. Die Vereinten Nationen haben über Hungersnot gesprochen. Wir haben auch sogar schon Hungertote gesehen im Gazastreifen. Das ist erstmal zentral, dass die Geiseln zurückkehren nach Israel, die Menschen dort, ihre Familien, endlich diese Leute wieder in die Arme schließen können. Ich glaube, das wird jetzt alles passieren. Palästinensische Gefangene sollen freigelassen werden. Und dann beginnen die Probleme. Das fängt schon an mit dem Truppenrückzug. Denn da haben wir bisher sehr, sehr wenig Details gehört. Da sind Karten im Umlauf, Rückzugslinien. Da ist aber, jedenfalls wissen wir das bisher noch nicht, kein Zeitplan vereinbart. Und das wird dann tatsächlich in den Details sehr, sehr schwierig. Andere Punkte sind die Entwaffnung der Hamas. Auch das stand in Raum. Worauf sich die Hamas hier genau eingelassen hat, das wissen wir auch noch nicht. Die Vorstellung, dass eine Kriegspartei hier einfach verschwindet, ist natürlich auch irgendwo naiv. Die Hamas wird bleiben, sie wird auch weiter ihre Interessen haben, sie wird sich vielleicht umbenennen, sie wird aber als politische Kraft im palästinensischen Spektrum auch bleiben. Und wir haben mit denselben Protagonisten zu tun. Wir haben mit einer extremistischen israelischen Regierung zu tun, die klar sagt, ein palästinensischer Staat kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Wir haben eine Hamas, die nach wie vor mit Sicherheit kein Partner für den Frieden ist. Und dann haben wir eben einen Trump, der jetzt sagt, ich habe hier einen ganz tollen Friedensplan gemacht. Also das wird nicht so einfach werden. Die Stufe 2 wird schwer genug, Truppenrückzug. Es ist ja auch von Friedenstruppen dann die Rede aus den arabischen Staaten. Das ist sehr wichtig, dass diese Phase dann gelingt, um auch vor allen Dingen zu einem Wiederaufbau zu kommen und dann über Fragen zu sprechen, eine Regierungsführung vor Ort.
Sie haben die Phase 2 genannt des Plans. Ist dieser Deal ein Schritt in Richtung umfassender Frieden in Nahost oder eben doch nicht?
Nein, das ist kein Schritt in Richtung Frieden. Das wäre auch völlig naiv und absurd. Wir verhandeln ja über Frieden, also wir, die internationale Gemeinschaft, die Vereinten Nationen, auch Europa hat sich da über viele Jahre ja engagiert, über Frieden. Wir haben, wenn wir zurückgucken in die Geschichte, einen Friedensprozess, den kann man leider auch nur noch in Anführungsstrichen setzen. Der begann in den 90er Jahren, damals noch unter Rabin und Arafat. Und man hatte 1993 auf dem Rasen des Weißen Hauses eigentlich einen Prozess vereinbart, der innerhalb von 5 Jahren einen palästinensischen Staat schaffen sollte. Also 1999 sollte dieses Problem eigentlich gelöst werden mit der Zwei-Staaten-Lösung. Wir wissen, dass es anders gekommen ist. Dafür gibt es viele Gründe, die dieser Plan jetzt nicht mal so eben löst. Diese erste Stufe, wie gesagt, die ist wichtig und die ist richtig und da kann man sich auch freuen. Wir haben ja auch diese Bilder gesehen jetzt aus Gaza und aus Israel, das ist auch verständlich. Aber ich würde diesen Plan nicht labeln als Friedensplan, denn Frieden ist mehr als ein Waffenstillstand, ist mehr als die Abwesenheit von Gewalt. Und Frieden müsste auch Themen ansprechen wie Gerechtigkeit. Wir haben mittlerweile eine Einigkeit eigentlich der meisten Völkerrechtler, aller Menschenrechtsorganisationen, dass hier ein Genozid passiert ist. Wir haben 70.000 Tote, 170.000 Verletzte, 2 Millionen Menschen, die schwer traumatisiert sind. Wie wird ihre Zukunft aussehen? Wie werden die Kriegsverbrechen, die passiert sind, auch natürlich auf beiden Seiten, wie werden die adressiert werden? Das sind alles Dinge, die der Plan überhaupt nicht anspricht. Und er spricht nicht über die Besatzung. Er spricht nicht über das Westjordanland. Wenn wir über Frieden reden, können wir ja nicht nur über Gaza reden, sondern dieses Thema Zwei-Staaten-Lösung, was wir mal hatten, da ging es darum, einen palästinensischen Staat zu schaffen in der Westbank, in Ostjerusalem und im Gazastreifen. Und das sollte ein einheitliches Gebiet sein. Das ist natürlich etwas, was diese Regierung Netanyahu absolut nicht will. Das sagt sie auch sehr offen. Und deswegen alleine über Gaza zu reden, ein Wiederaufbau, der schwer genug wird. Der Gazastreifen ist komplett zerstört. Es gibt Schätzungen der Weltbank, die von über 50 Milliarden Euro redet. Und das ist wahrscheinlich noch sehr konservativ gesprochen. Frieden ist wirklich ein sehr großes Wort. Das ist sehr weit weg. Und man muss auch leider sagen, da ist Trump sicher nicht der Richtige. Wir müssen zusehen, dass dieser Prozess ein bisschen wegkommt von der großen Trump-Show und dass die Vereinten Nationen hier wieder eine Rolle spielen, dass auch die Europäer eine Rolle spielen, dass andere Staaten weltweit eine Rolle spielen, die hier wirklich einen Ausgleich wollen und auch nicht so einseitig sind, wie das ja gerade Trump in seinem Agieren eigentlich unter Beweis gestellt hat. Und von daher bin ich sehr, sehr skeptisch und bin absolut der Meinung, da müssen andere Kräfte auf den Plan treten. Die Amerikaner alleine können nicht mehr, falls sie es jemals konnten, als ehrlicher Makler hier agieren mit den Konfliktparteien.
Andere Kräfte, da wären zum Beispiel die arabischen Staaten. Welche Rolle spielen die in diesem Prozess?
Ja, das ist ja jetzt vorgesehen, dass arabische Staaten eine Art Friedenstruppe entsenden und hier diese Übergangsphase sozusagen sichern. Und das ist auch sicher eine gute Idee, dass das arabische Staaten machen, die die Menschen vor Ort ja auch kennen, die die Nachbarn sind, also insbesondere wenn wir über Ägypten reden, wenn wir über Jordanien reden. Das kann schon Vertrauen schaffen auch vor Ort. Und das wäre wahnsinnig wichtig. Die Arabische Liga hat ja auch schon vor Monaten einen eigenen Plan vorgestellt und auch über Wiederaufbau gesprochen, dass die Menschen relativ schnell vor Ort sehen, jetzt herrscht tatsächlich eine gewisse Stabilität und es geht voran mit dem Wiederaufbau. Und die Arabische Liga hat über Jahrzehnte eigentlich davon gesprochen, auch einen palästinensischen Staat zu unterstützen. Ich glaube, über viele Jahre waren die Palästinenser sehr enttäuscht von dieser arabischen Welt, weil sie wenig Druck entfaltet haben. Unter Trump hatten wir dann ja noch das Projekt der sogenannten Abraham Accords. Also er hat versucht, eine sogenannte Normalisierung zwischen Israel und arabischen Staaten voranzutreiben, auch wieder ganz stark mit wirtschaftlichen Motiven, ohne dass vor Ort ein palästinensischer Staat entstanden ist. Im Gegenteil, mit einer extremistischen Regierung, die den Siedlungsbau massiv vorantreibt. Und eigentlich war es immer das Ziel der arabischen Staaten, eine Zwei-Staaten-Lösung auch zu befördern. Wir hatten mal einen Friedensplan um die Jahre 2000, 2001, damals von Saudi-Arabien entworfen, dann von der ganzen Arabischen Liga, von den islamischen Staaten unterstützt. Und der sollte eigentlich so lauten, es gibt eine Zwei-Staaten-Lösung und dann einen umfassenden Frieden in der ganzen Region, eine Normalisierung, einen Frieden zwischen Israel und seinen Nachbarn. Davon hatte man sich phasenweise verabschiedet. Und das wäre, glaube ich, wichtig, dass die arabischen Staaten diese Vision jetzt nach vorne stellen und nicht nur technisch agieren, nicht nur Friedenstruppen stellen, sondern auch eine Rolle spielen und Trump auch vermitteln, wir müssen Fortschritte Richtung einer Zwei-Staaten-Lösung machen, Richtung palästinensischer Selbstbestimmung, Richtung Ende der Besatzung. Sonst wird das hier alles nicht funktionieren. Und ich glaube, da können die arabischen Staaten eine wichtige Rolle spielen.
Aber Zwei-Staaten-Lösung, die wird ja nicht nur von den arabischen Staaten beschworen, sondern immer wieder geradezu mantramäßig auch von Staatsmännern, Staatsfrauen in anderen Teilen der Welt. Ist das überhaupt noch realistisch? Ist das nicht eher so eine Lebenslüge der Diplomatie geworden?
Ja, da würde ich zustimmen. Das ist eine Lebenslüge der Diplomatie geworden, weil man eben immer nur Erklärungen abgegeben hat und diese Lösung eigentlich nur noch auf dem Papier beschworen hat. Wenn es jetzt tatsächlich nach diesen dramatischen zwei Jahren und diesem unglaublichen Leiden, was dieser Krieg mit sich gebracht hat, jetzt eben einen neuen Anlauf geben soll, dann muss es zu konkreten Maßnahmen kommen. Und wir haben eben die israelische Regierung, die sehr deutlich sagt, und Netanyahu steht dafür seit Jahrzehnten, wir wollen keinen palästinensischen Staat. Und das ist eben auch dieser große Widerspruch, wenn man jetzt über einen Friedensplan spricht. Wie geht man mit so einer Regierung um? Und Netanyahu selbst feiert ja auch diesen Plan und bedankt sich bei Trump. Das heißt, er scheint noch nicht verstanden zu haben, dass eigentlich es darum gehen müsste, dass jetzt ein solcher Staat entsteht und dafür natürlich Israel einige Dinge tun muss, insbesondere die Besatzung in der Westbank beenden. Was Netanyahu tut, ist das absolute Gegenteil. Die Siedlungspolitik, die schreitet schneller voran als je zuvor. Und nochmal, er hat bei den Vereinten Nationen gesagt, ein palästinensischer Staat ist für uns unvorstellbar. Das ist wie ein Staat von Al-Qaida direkt neben Israel.
Sie haben jetzt stark abgestellt auf Israel, aber wie groß ist denn die Bereitschaft auf palästinensischer Seite zu einer Zwei-Staaten-Lösung? Die Hamas, die ja ganz offensichtlich weiterhin ein politischer Faktor bleibt, jedenfalls in Gaza, und deren Ideologie auch von vielen Palästinensern geteilt wird, die ist doch auch nicht an einer Zwei-Staaten-Lösung interessiert.
Ja, ich habe ganz stark auf Israel abgestellt, weil Israel der Staat ist und ein funktionierender Staat ist mit einer Regierung, die handlungsfähig ist und die in diesem Konflikt natürlich auch in einer machtvolleren Position ist. Also Israel besetzt Palästina und nicht umgekehrt. Das heißt jetzt nicht, dass die Palästinenser hier keine Akteure sind, keineswegs. Und das haben Sie richtig benannt. Die Hamas ist sicher nicht an einem Friedensprozess interessiert. Sie hat in der Vergangenheit mal Richtung in eine Zwei-Staaten-Lösung sogar unternommen. Aber dann kam eben der 7. Oktober und man kann sich im Moment sicher keine Situation ausmalen, wenn es wirklich irgendwie mal zu Verhandlungen kommen würde, wie die Hamas an einem solchen Prozess teilnehmen würde. Nein, der Ansprechpartner ist hier die palästinensische Autonomiebehörde. Die sitzt im Westjordanland, die sitzt in Ramallah und da haben wir einen sehr alten mittlerweile Präsidenten Abbas mit einer eigenen Regierung, die schon lange nicht mehr gewählt ist von den Palästinensern, die aber Ansprechpartner sind, nur mit denen seit vielen Jahren keiner mehr redet, weil eben Netanyahu sagt, wir wollen keinen palästinensischen Staat. Also wir hätten in den letzten 20 Jahren eigentlich solche Gespräche jederzeit führen können und die palästinensische Autonomiebehörde war dazu auch bereit, ist es aber nie dazu gekommen. Stattdessen hat Netanyahu hat Israel lange auf so eine Art Teile und Herrsche gesetzt, hat ja zeitweise sogar die Hamas im Gazastreifen auch unterstützt. Netanyahu war recht froh für einige Zeit, dass diese Teilung zwischen Gaza und Westbank so perpetuiert ist, während man die Autonomiebehörde regelrecht bekämpft hat, ihnen Finanzmittel, die ihnen zustehen, vorenthalten hat, etc. etc. Das heißt, dieser Umgang mit der Autonomiebehörde, der war nicht gewünscht und tatsächlich ist die Situation in der Westbank heute auch katastrophal. Der Zustand der palästinensischen Autorität, der ist sehr, sehr schlecht, weil man sie eben nicht unterstützt hat, weil man sie nicht in Richtung Zwei-Staaten-Lösung empowered hat sozusagen. Und auch das steht in dem Trump-Plan jetzt wieder drin, dass diese Behörde reformiert werden soll. Das ist auch sehr vage ausgedrückt. Es ist aber eigentlich kein wirklicher Punkt in diesem Plan, der in Richtung palästinensische Selbstbestimmung geht. Im Gegenteil, wir haben die arabischen Staaten und dann haben wir diesen sogenannten Friedensrat. Und da hat ja Trump die Vorstellung, dass er diesem Friedensrat natürlich auch selber im Vorsitzt und dann noch Leute wie Tony Blair, die in der Region nicht gerade den besten Ruf genießen, hier noch mit an Bord holt. Auch das ist der falsche Weg. Man müsste die Kräfte auf Seiten der Palästinenser, die seit langem eigentlich auch bereit sind zu Verhandlungen, zu einer Lösung, aber einer gerechten Lösung, einem Ende der Siedlungspolitik, einem Ende der Besatzung, die müsste man stärken, die müsste man an Bord holen. Aber wie gesagt, die Startvoraussetzungen sind sehr, sehr schwierig, wenn wir auch eben die israelische Regierung haben, die sagt, wir haben daran eigentlich gar kein Interesse.
Sie haben eben gerade Tony Blair genannt, der einmal der Special Representative, glaube ich, so hieß das, eines Quartetts war, an dem unter anderem auch die Europäer beteiligt waren. Aber die Europäer, die stehen so am Rande des diplomatischen Prozesses. Wo sehen Sie für die eine Rolle?
Ich sehe eine Rolle, aber ich sehe auch, dass sie, wie Sie gerade gesagt haben, diese Rolle nicht richtig wahrnehmen. Und das ist ein großes Problem. Wenn ich mir den deutschen Außenminister in den letzten Tagen angehört habe, ist er geradezu euphorisch jetzt, was diesen Plan angeht. Wenn man dann guckt, was dann konkret kommt, was Deutschland tun könnte, dann geht es eigentlich vor allen Dingen um Wiederaufbau. Ja, Wiederaufbau ist wichtig und richtig, aber jetzt sozusagen hier zu erklären, wie viel Millionen man dazu beitragen könnte, das halte ich für sehr, sehr kurzfristig. Man müsste sich jetzt politisch beteiligen. Europa hat sich schon bemüht, natürlich diese Offensive im Gazastreifen ja auch zu stoppen. Sie hat auf der Ebene des Europäischen Rates diskutiert, auch über Maßnahmen gegen diese israelische Regierung mit Sanktionen möglicherweise das zu stoppen, konkrete Maßnahmen, um eben etwas Konkretes zu tun in Richtung Zwei-Staaten-Lösung. Aber jetzt in diesem Prozess ist man tatsächlich am Rande, man ist eigentlich gar nicht beteiligt. Und ich habe auch viel zu wenig Stimmen gehört, die das jetzt fordern, dass man mitsprechen möchte und dass man die Vereinten Nationen wieder mit ins Boot holt. Denn das ist absolut zentral. Und wir haben mit Trump ja eine Person, die die Vereinten Nationen unterhöhlt, die sie bekämpft, die ihnen jede Glaubwürdigkeit und Legitimation abspricht. Also Trump hält sich nicht ans Völkerrecht. Trump will die Vereinten Nationen nicht. Wir haben seinen absurden Auftritt gesehen in der Generalversammlung. Aber genau das sind die Mechanismen und die Instrumente, die wir brauchen, um vor Ort humanitäre Hilfe zu liefern, um einen Wiederaufbau zu schaffen und dann auch, um politisch zu vermitteln. Aber das ist im Moment eben leider sehr, sehr weit weg. Und ja, ich finde, dass Europa da viel mehr tun müsste.
Herr Wildangel, richten wir den Blick nochmal auf die Region, auf den Nahen Osten seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Da hat die Region sich ja stark verändert. Wie tief ist die geopolitische Zäsur?
Ja, das war schon eine Zäsur für die ganze Region mit dieser Militäroffensive, die dort begonnen hat. Aber die blieb ja ziemlich früh nicht auf Gaza beschränkt, sondern wenige Tage nach dem 7. Oktober und dann der Kriegsführung im Gazastreifen wurden Raketen aus dem Libanon geschossen von der Hezbollah, entsprechende Schläge dann der israelischen Armee. bis hin zu einem Krieg, den wir gesehen haben im Libanon. Und Israel hat die Hisbollah massiv bekämpft und auch sehr stark geschwächt. Wir haben diese sogenannten Pager-Attacken gesehen, wo mit technischen Empfangsgeräten sie in die Luft gesprengt wurden, Hisbollah-Kämpfer verletzt wurden, zum Teil getötet wurden. Wir haben die Ermordung von Hassan Nasrallah gesehen, dem jahrzehntelangen Führer der Hisbollah, eine ganz wichtige Gestalt in der ganzen Region. Das hätte sich vorher sicher niemand vorstellen können, dass der in der Mitte von Beirut bei einem massiven Luftangriff getötet wird. Also wir haben den Krieg im Libanon gesehen, wir haben Angriffe im Jemen gesehen. Das sind ja alles Verbündete des Irans. Und das war die große geopolitische Auseinandersetzung vorher. Dieser von Israel und den Golfstaaten angeführte Block gegen die sogenannte Achse des Widerstandes, die vom Iran angeführt wurde. Und Israel hat diese Verbündeten Irans massiv bekämpft. Und das hat ziemlich tiefgreifende geopolitische Folgen gehabt, unter anderem den Sturz von Bashar al-Assad. Denn dieser langjährige Diktator in Syrien wurde auch ganz stark unterstützt, natürlich aus dem Iran, war auch ein wichtiger Verbündeter, und die Hisbollah war dort im Land aktiv, und durch diese massive Schwächung hat das massiv dazu beigetragen, dass im Dezember letzten Jahres dieses sehr brutale Regime gefallen ist. Also da kann man durchaus auch sagen, da hatte das einen sehr positiven Auswirkung, auch wenn die Transitionsphase in Syrien jetzt wiederum auch nicht einfach ist. Das wäre wieder ein ganz neues Thema für ein längeres Gespräch.
Aber Herr Wildangel, aus israelischer Sicht hat das Land sich ja mit diesen militärischen Kampagnen gegen Hisbollah, auch gegen Iran, aus der Einkreisung durch Iran und seine Handlanger befreit. Ist Israel damit zu einer Vormacht geworden im Nahen Osten?
Also ob sich Israel davon etwas befreit hat, das würde ich nochmal dahingestellt lassen.
Aus seiner Sicht.
Ja, also diese Gegner, die ja auch entsprechende Waffenarsenale hatten, die hat man auf jeden Fall massiv geschwächt, auch mit geheimdienstlichen, spektakulären Operationen. Also das ist auch wertfrei sozusagen gesprochen. Es wurde ja einer der wichtigsten Hamas-Führer, Haniyeh, mitten in Teheran unter anderem ermordet. Also das hat diese Fähigkeiten auch gezeigt und hat auch viele der Gegner Israels natürlich geschockt. Nur, wenn wir jetzt über israelische Sicherheit reden, dann ist eben die große Frage, was ist dann das beste Modell? Das Modell Netanyahu ist, wir machen alle unsere Feinde in der Region platt, salopp gesagt. Ist das eine gute, dauerhafte Strategie? Da würde ich ein großes Fragezeichen dahinsetzen. Haben wir wirklich das Problem gelöst, dass das iranische Regime eine Atombombe möglicherweise verfolgt durch diese Angriffe, durch diese Kriege? Auch da würde ich ein großes Fragezeichen dahinter setzen. Und man darf nicht vergessen, dass bei diesen Schlägen immer sehr, sehr viele Zivilisten ums Leben gekommen sind, dass dieses Dogma der Regierung Netanyahu das Recht des Stärkeren propagiert hat. Da auch da würde ich sagen, steht Trump im Hintergrund, der ja auch die internationale Weltordnung so sieht, der sich über Völkerrecht, über Menschenrechte hinwegsetzt. Und ja, Israel hat seine Gegner geschwächt, aber das Modell, das ist fatal. Und wenn das Recht des Stärkeren jetzt von anderen Akteuren in der Region in Anspruch genommen wird oder wenn wir die wieder aufrüsten, dann ist der israelischen Sicherheit auch kein Gefallen getan. Was richtig ist, es gibt eine israelische Hegemonie derzeit und diese Regierung verfolgt ihre Interessen, auch aktuell zum Beispiel in Syrien. Und Netanyahu hat vor kurzem von einem Groß-Israel gesprochen, inwiefern das ernst gemeint ist. Also ich glaube, niemand geht davon aus, dass Netanyahu Ägypten oder Jordanien überfällt. Aber dennoch sind solche Äußerungen höchst besorgniserregend. Und in meiner Lesart verheißt das alles nichts Gutes für die Zukunft in dieser Region. Wir brauchen verhandelte Regime, wir brauchen Transparenz, wir brauchen Kontrolle. Und ich komme immer wieder dahin zurück, wir bräuchten eine Rolle der Vereinten Nationen, die hier auch zwischen den verschiedenen Staaten vermitteln kann. Ich glaube nochmal, dass da ein Trump-Plan alleine nicht reicht.
Vielen Dank, Herr Wildangel.
Danke auch.
Das Gespräch mit dem Historiker und Autor René Wildangel führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.